SWR Kultur Hörbuch. Der eiserne Marquis von Thomas Willmann. Es liest Udo Rau. Folge 8.
16. So ist dir also das Heil deines Wansts doch wieder dringlicher denn das deiner Seele, spottete gutmütig zwinkernd Meister Weiz. Mens sana, gab ich ihm schmatzend zurück, auch wenn mir in meinem Innersten wenig zum Scherzen war. Ich hatte freilich erwogen, die Scharade gegenüber dem Meister auch weiter aufrecht zu erhalten, selbst wenn ich mich nun nicht mehr täglich in der Kirche zur heiligen Anna einfinden durfte. Doch fürchtete ich, dass Lungern in irgendwelchen Gassenberge nur die Verführung meiner Vergötterten dennoch irgendwie nahe kommen zu wollen und dabei unnütz in Gefahr zu bringen, was ihre Abschiedsworte verhießen. So also saß ich wieder mit Weiz, seinem Weib und Ferdinand am Mittagstisch. Sollte er meinetwegen glauben, die strenge Kost der Jesuiten nähre meinen Geist doch nicht so stark, dass die Stimme meines hungrigen Fleisches dagegen verstummte. Solange er nicht ahndete, dass ich meine Seele in der Gewalt einer Macht wähnte, jenseits des Vermögens von Gottes Gnade und der einen wahren Kirche, sie zurückzugewinnen. Und solange Meister Weiz keinen Wind davon bekam, wie untreu ich unserem Handwerk geworden. Denn beruhte selbiges nicht gänzlich auf der Überzeugung, die Zeit sei ein messbares Ding, sei immerwährend und immer gleich auf mechanische Weise zu zerlegen in benennbare Unterteilung. Nun, ich war eines Besseren belehrt. Wie konnten Minuten des Wartens auf Amalia sich doch stundenlang dehnen? Wie vermochte ein derart verbrachter Tag zugleich Ewigkeiten währen und im Rückblick verschwunden sein ohne Spur, als hätte man all seine Augenblicke aus der Erinnerung geknipst? Und wie abhanden kam aller Maßstab von Zeit, wenn ich in Amaliens Gegenwart weilte? Lang wie ein Leben war mir da jeder Moment, und wäre ein Leben mit ihr doch viel zu kurz. Wir Uhrmacher scherten uns gleichsam nur um die Gefäße, welche wir geflissentlich zu eichen suchten. Doch das gleiche Maß Zeit mochte so gänzlich verschieden einem werden, wie es ein Becher Wasser, einer voll Wein, einer voll Galle nur sind, von denen der eine die Kehle hinabrinnt, ohne Geschmack zu hinterlassen, der andere in wenigen berauschenden Zügen geleert ist, der dritte einen würgend und dürstend zurücklässt. Und ihr mögt euch denken, welche Art Trank mir jene auszuharrende Woche ward. So seltsam es mir jedoch vorkam, diese ungreifbare, sich dehnende, räkelnde, dann wieder zusammenziehende und davonschnellende Zeit an der Werkbank zuzubringen, in der Überzeugung, sie lasse sich gängeln vom gebändigten Lauf der Räder, so gab es doch daselbst auch Arbeit, welche meinen Gedanken Ablenkung schaffte vom Verrinnen der Stunden. Ich sprach euch ja schon von jenem großmächtigen Schöpferplan, den ich gefasst, und in jenen Tagen machte ich mich daran, ihn in die Tat umzusetzen, oder vielmehr machte ich mich an die ersten Versuche, dies zu tun. Denn freilich, es bedurfte eines völligen Narren, solch ein Vorhaben überhaupt zu ersinnen und zu beginnen. Nie hätte sich einer daran gewagt, der genug von dessen Unmöglichkeit und der eigenen Unzulänglichkeit verstand. Doch ich wusste nur um meine frühe Überlegenheit in den mechanischen Künsten. Und wie so oft, wenn einer das eine halbwegs beherrscht, verführte dieses auch mich dazu, viel zu gering zu erachten, was es auf anderen Gebieten bedurfte zur Meisterschaft. Später, als ich mit dem Marquis Jahre zubrachte, die Geheimnisse der Anatomie zu ergründen, habe ich manchmal zurückgesonnen und mich zutiefst geschämt meiner damaligen Überheblichkeit. Zu jener Zeit aber wiegte ich mich in der Ignoranz des Toren, wie unermesslich meine Vorstellung, mein Vermögen überstieg. Freilich saß ich nun aber da und sah mich genötigt, zumindest einzugestehen, dass ich so recht doch nicht wusste, wo beginnen. Denn bei all meinem Uhrmachergeschick, was half mir sämtlich Verständnis, wie etwas zu bauen sei, wenn ich zuallererst finden musste, was ich zu bauen hatte? Und da offenbarte es sich doch schnell, dass mir jegliche Ahndung fehlte, wie eigentlich das Sprechen im Menschen zustande kam und ich somit des Fundamentes entbehrte, es einer Maschine beizubringen. Nun, dies glaubte ich doch zu wissen, dass zumindest sein lautbarer Teil so viel anders nicht sei, denn die Klangwerdung bei einem Musikinstrument. Strömte nicht auch Atem durch eine Art Röhre und ward dabei zu bedeutungsvollem Schall gestaltet. Auf welche Weise dieses im Menschen geschah, vermochte ich freilich nur oberflächlich zu erkunden. Einen Leib zu öffnen zum Zwecke der Erkenntnis wäre damals mir nie in den Sinn gekommen. Und selbst wenn, so hätte es mir an jeder Möglichkeit dazu gemangelt. Und freilich vermochte ich Lehrbub schlecht an vielen lebenden Subjekten studieren, denn wen hätte ich da bitten sollen, ohne schamvoll mein ganzes Vorhaben zu offenbaren? Mir blieb lediglich, so gut es ging, an meinem eigenen Leibe Beobachtung zu halten. Wenn ich mich in jenen Tagen allein wusste in der Kammer und ungehört glaubte, so fand man mich wieder und wieder die gleichen Laute und Worte ausstoßen, sie dann und wann mit jeder Wiederholung ums Geringste verändern. Fand mich dabei handbreit um handbreit meinen Brustkorb und meine Kehle, meinen Adamsapfel und die Lippen betasten, mit den Fingerspitzen behutsam nachspürend, wo die Schwingungen jeden Lauts ihren Ursprung und ihre Wandlungen nehmen mochten. Fand forschen mich mit Talglicht und Spiegelglas oder auch lediglich mit der inneren geistigen Selbstbespiegelung, wie Zunge und Zähne am Klang der Buchstaben und Silben mitformten. Mit dem Ergebnis, dass Letzteres wohl jener Teil des Ganzen sei, wo meine mechanischen Künste ihren feingliedrigsten, forderndsten Beitrag zur Nachbildung zu leisten hatten. Jedoch zuvor schon etwas im Kehlkopf geschah, welches den Ton vorgefärbt aufsteigen ließ in den Mund. Und dies eben den Geheimnissen der Musikinstrumentenbauerei näher war, denn jenen der Uhrmacherzunft. Ich war freilich auch da voll der Überzeugung, was mir nötig sei, hätte ich mir flink angeeignet, wenn ich's nicht ohnehin Kraft meines angeborenen Genies ungelernt beherrschte. Um mir doch diese Überzeugung nicht gar zu bald auf gar zu ernstliche Probe zu stellen, fasste zugleich ich den Entschluss, mir das menschliche Sprechen brav, laut um laut einzeln zu erobern. Und welch glückliche Fügung war's da, dass just jener Stimmlaut, welcher mir bei meiner Selbsterkundung als der am leichtesten zu imitierende erschien, und als jener am nähesten jenen Tönen, wie sie bereits aus vertrautem Musikanteninstrumentarium erschollen, dass just jener Stimmlaut auch der Beginn war des Alphabets und somit von höherer Ordnung bestimmt schien als Initial alles Sprechens. Mithin, dem A, wollte ich mich zuvorderst widmen. Meinen Ohren tönte es sehr verwandt dem Klang einer Klarinette. Und hier zumindest mochte ich auf Ferdinand vertrauen, den seine Zerstreuungssucht und Freigiebigkeit in manch Wirtshaus zu gut Freund mit manch Musikantenleuten gemacht. Er vermochte gewiss doch, zwischen dem ein oder anderen davon und meiner selbst den Mittler zu spielen. So erzählte ich Ferdinand die Halbwahrheit, dass mich Maucassons Musikautomaten zu eigener Schöpfung angeregt hätten und begleitete ihn nach langem einmal wieder zu seiner Zecherei. Wann immer die vier Musikanten dort vom Durst geplagt waren, also im stetigen Fluss, denn wann wäre ein Musikant dies jemals nicht, trug ich Sorge, dass ihre Humpen sich füllten. Als sie sich so hitzig gespielt hatten an ihren Landlern und Liedern, dass sie Rast einlegen mussten, winkte Ferdinand sie zu uns an den Tisch, begrüßte mit Namen sie, tauschte ein paar derbe Scherze mit ihnen aus und machte dann die Introduktion. Nun, der Klarinettenbläser hatte freilich nichts dagegen, mir ein wenig sein Instrument zu erklären, solange dafür sein Becher nie leer ward. Und ebenso fand er sich bereit, mir gegen angemessene Entschädigung ein altes Klarinettenmundstück zu überlassen, welches ich für meine Werkelei verwenden mochte. Da freilich fand sich bereits, dass ich die Dinge ein gutes Stück simpler geschätzt, denn sie es waren. Denn so einer Klarinette einen wohlklingenden Ton zu entlocken, das forderte mehr denn das Blasen einer Kindertröte. Schon der vermeintlich reine Urklang des Instruments war von einer Unzahl der Einflüsse abhängig und gefärbt. Wie das Rohrblatt geschnitzt, wie und wo es am Holz des Mundstücks befestigt, wie stark von Zähnen und Lippen gepresst und wie sanft oder heftig es angeblasen ward, all das entschied bereits darüber, ob ihm ein Laut entkam, welcher mir zur Grundlage gereichen konnte, einer Menschenähnlichkeit. All das wollte bereits bedacht sein, erprobt, nachgeahmt und beherrscht. Und all das noch bevor ich auch nur daran denken durfte, jene Teile der Apparatur anzugehen, welche ich eigentlich erst die wahre Herausforderung glaubte. Und wohlgemerkt, für weniger denn eine Silbe, für nicht mehr denn jenes vermeintlich schlichteste Alpha meines gesamten Vorhabens. Ja, ich kehrte in jener Nacht zwar reichlich benebelt vom zu oft nachgefüllten Wein, doch sehr ernüchternd nach Hause von der ersten wahrhaftigen Erkenntnis, welch Aufgabe ich mir da gestellt. Erstmals begriff ich, dass ich den Beweis meiner sogar Vaucanson übertrumpfenden Meisterschaft nicht lediglich gegen die Welt, sondern auch gegen mich selbst führen musste. Und dass er mir ein Maß von Zeit, Geschick und Fleiß abverlangte, welches alles zur Neige ausschöpfen würde, was ich aufzubieten vermochte. So also saß ich, nachdem sich auch das reuige, brandige Weh des Weines gelichtet hatte, an meiner Werkbank mit nichts in den Händen, denn einem stummen Rohrblattmundstück und im Geiste dazu einem eingeschüchterten Respekt vor den eigenen Plänen. Was mir Zerstreuung verschaffen sollte, vom peinigen, zähen Verrinnen von Amaliens Frist, war nun seinerseits eine Beschwernis geworden. Und als endlich die 7 Tage verstrichen waren, hieß ich den Rausch der Liebe nicht zuletzt auch willkommen als einstweiliges Mittel, der Größe meiner selbsterwählten Aufgabe zu entfliehen. Ich hatte das Warten und Hoffen jener Woche eine Seelenpein geglaubt und verbrachte es doch in der Gnade, nicht zu wissen, welch knappe Belohnung, welch kurze Flucht mir dafür zunächst lediglich vergönnt sein würde. Das verstohlene Lächeln, welches mir Amalia beim Betreten des Gotteshauses zuwarf, ohne dass ihre Begleiter das Geringste davon bemerkten, fachte noch die hochfliegendsten Träume in mir an. Nach der Messe strebte auch der Graf von B. einmal mehr geschäftig zur Kirchenpforte, ins Gespräch vertieft mit einem jungen Herrn von sichtlich noblerem Geblüt, so streng in seiner Repräsentation, mit zurückhaltend goldbesetztem, schwarzem Juste au corps, wie der Graf es protzig war. Allein Amalia blieb nun keinen Augenblick mehr ohne Aufsicht, die Anstandsdame ihr auch auf den Fersen, als sie sich anschickte, ihre Andacht in der Franz-Xaver-Kapelle zu halten. Doch noch immer kannte ich schlecht Amaliens Willen, sich zu widersetzen, und schlechter gar ihren Reichtum an Listigkeit. Es war Amaliens Gespür noch immer untrüglich, wie weit das altersgedämpfte Gehör ihrer Begleiterin reiche. Nichts jedoch, was mir in jenen mühselig verflossenen 7 Tagen die närrische Sehnsucht als mögliches Wiedersehenswort einflüstern wollte, glich jener nüchternen Instruktion, welche Amalia unter dem Atem hervorstieß, als sie meine Kirchenbank passierte. »Wartet, nach mir, in der Kapelle, die Kerzen!« Wacker zügelte ich meine Pein, ob dieser barschen Nüchternheit, ebenso wie meine Ungeduld, schlich mich erst zur Kapelle, nachdem die Andacht, mir schien etwas hastiger verrichtet denn üblich, beendet war, die beiden Damen die Kirche verlassen hatten. Auf den ersten, suchenden Blick übergoss mich dort eine tiefe Enttäuschung. Denn nichts, gar nichts schien verändert, schien geschrieben, geritzt, hinterlassen unter den Augen Gottes, der Tugenden, der Gnaden Maria und der Anna Selbtritt. Und nichts dargeboten auf den Altären, denn die gemäß Amaliens Gewohnheit gestiftete Kerze. Bis ich bemerkte, dass ein nämlicher noch ein anderes gelbliches Weiß war, denn jenes ihres Wachses. Ich murmelte eine auf die höhere Heiligkeit der Liebe sich berufende Bitte um Verzeihung an die Heilige, welcher sie vorgeblich gewidmet war, stürzte an den Altar, entriss das Licht seinem Dorn und fand wahrhaft, gesiegelt um das schlanke Rund, einen Streifen Papier. Mit zittrigen Fingern befreite ich, entrollte ich ihn, strich ihn glatt. So berauscht war ich davon, etwas in Händen zu halten, das zuvor sie, meine Göttin, berührte, das Gesicht und Verstand mühsam darum zu ringen hatten, den wenigen Tintenstrichen einen Sinn abzugewinnen. Was da prangte von Amaliens Hand, ihrer kostbaren, zarten Hand, war kaum mehr, denn was mir zuvor ihr sprechender Hauch gewährte, war lediglich die Benennung eines Ortes und einer Zeit, war mithin abermals ein Befehl und ein Versprechen. Mir aber war's meine ganze Seligkeit. Ich hatte mich listig geglaubt, als ich die Kirche erkor zu einem Ort, welcher mir insgeheim diente zu einer ganz unkeuschen, unfrommen Anbetung Amaliens. Sie aber, die sich in so vielen Dingen als die pragmatischer Denkende von uns beiden erweisen sollte, war auf Klügeres verfallen, dass uns dieses Gotteshaus zur Poststation dienen mochte. Von jenem Tage an wussten wir, dass wir um die Mittagszeit hier einander Nachricht zu geben und empfangen vermochten. Und sollte der eine mal verhindert sein, die Botschaft des anderen abzuholen, so würde der leuchtende Briefhalter selbst dafür sorgen, sie zu verzehren, statt sie als verräterisches Zeugnis zurückzulassen. Freilich war, was wir hier schrieben, stets ohnehin namenlos und so knapp auf das Notwendigste beschränkt wie jene erste Notiz. War zumeist ebenfalls nichts, denn Ankündigung oder Aufsagung eines möglichen Stelldicheins. Doch was hätten wir zu jener Zeit mehr benötigt? Denn jener erste Befehl, jene erste Verheißung Amaliens hatte uns mehr eröffnet, denn ich wahrhaft zu erhoffen gewagt. 3 Tage, nachdem ich den Streifen Papier in Händen gehalten, war Amalia mir nicht mehr ferne Göttin, sondern eine Freundin, Vertraute. Dies geschah so. Wie ich schon sagte, war zu jener Zeit nicht viel Raum in Wien für einen Handwerksburschen wie meiner selbst, sich unter die vornehme Gesellschaft zu mischen, geschweige denn einer deren jungen Damen näher zu kommen. Ihr seid aus jenen Generationen, denen es bereits selbstverständlich erscheint, dass hier in Paris an linden Tagen Pöbel wie Adel sich die Tuilerien zur Erquickung teilt. Doch in der Kaiserstadt hatten wir Niederen uns noch mit den Mauerschluchten zu begnügen oder das Grün und die freie Luft fern der Befestigungen zu suchen. Ich las später in den hiesigen Zeitungen, dass mittlerweile der junge Kaiser, sei es aus menschenfreundlicher Überzeugung, sei es um furchtvoll dem Unausweichlichen zuvorzukommen, seine Jagdgründe im Prater, seine trutzigen Basteien allem Volk zum Flanieren freigab und selbst in die Staubwüste des Klassis Alleen pflanzen ließ. Ich mag nicht gar zu sehr jene verspotten, die darin eine Öffnung des Tors zum Umsturz aller öffentlichen, wenn nicht göttlichen Ordnung erkennen. Denn ich weiß nur zu genau, welchen Nutzen Amalia und meiner selbst aus solch Freiheit geschlagen hätten. Doch sei's drum, wir fanden auch so einen Weg, in unsere Verdammnis zu spazieren. Denn so verwehrt meiner selbst alle Pforten zu den Gärten der vornehmen Welt waren, so leicht fiel es einer jungen Dame von Stand, sich unter die Elenden zu begeben. Und mich dorthin zu gesellen, war wahrlich kein Kunststück. Einen späten Sonntagvormittag hatte Amalia mir auf besagtem Zettel geheißen und als Ort den weitläufigen Innenhof des Großarmenhauses. Ich musste nicht mehr tun, denn mein schon etwas zerschlissenes Alltagsgewand, mein Antlitz, mit etwas des in Wien überreich zu findenden Straßenstaubs bepudern, dass man mich ohne weitere Fragen durchs Tor passieren ließ und sich dann nicht weiter scherte, ob ich mich drinnen wahrhaft flehend auf die Gnade der Obrigkeit warf oder lediglich in den Hof schlenderte, mich dort auf einer Bank zu platzieren. Amalia aber war mit ihrer Anstandsdame durch die Trakte der Verzweiflung gezogen, den Hoffnungslosen ein wenig Mildtätigkeit und Trost zu spenden, mit kleiner Münze und mitfühlender Ansprache, mit ihrer liebreizenden Verkörperung anderer, glücklicherer Sphären. Ich mag nicht glauben, dass ihr Vater dies aus tiefem Herzen gutheißen wollte. Es musste ihn durchaus eine Verschwendung von Geld, eine Besudelung seiner Tochter mit dem Dunst des Elends dünken. Doch sein aufrechnender Verstand begriff wohl auch diesen Malus als den geringeren Posten gegenüber dem Zugewinn, welchen solch noble Geste dem Ruf und Ansehen Amaliens bringen mochte. Amalia hatte ihren philanthropischen Besuch wohlweislich ausgedehnt, hatte ihre Anstandsdame durch noch und noch Gänge voller zahnlos wimmernder Münder, skrofulöser Schöpfe, milchig blinder Augen, verkümmert nach Almosen krallender Hände geschleppt, hatte geflissentlich alle Zeichen der Ermattung der Tante übersehen, während sie hier und hier und dort noch immer eine weitere arme Seele erblickte, welche sie unmöglich ungetröstet zurücklassen konnte. Bis wohl die Alte beinahe ihrer letzten Kräfte verlustig ging und Amalia unter viel tausendfacher Bitte um Pardon sie auf kürzestem Weg ins Freie zerrte, sprich in besagten Innenhof. An jenem Tag schien einer der heidnischen Götter mit uns im Bunde. Helios, auf seiner aufschwingenden Frühlingsbahn, zwinkerte zwischen einzelnen trägen Wolken hervor, deren Weißgrau jeden drohenden Ernst missen ließen. Es waren jene ersten Wochen im Lenz, wo der Leib sich nach langem endlich bis in die Knochen daran erinnert, dass ihm einmal wieder auch warm sein möchte. Als Amalia und ihre Anstandsdame aus einer Tür des klammen Gemäuers traten, kaum war das Läuten jener auf dem Zettel verheißenen Stunde verklungen, die Glocken urteilslos träge wie stets tönend, als sei dies eine Stunde wie alle anderen. Da bedurfte es keiner mühsamen Überredung, bis meine Angebetete, ihre erschöpfte Großtante, auf einer Bank am Rande des Hofs installiert hatte, wo der Schein des Mittagsgestirns über das so viel Elend beherbergende Dach sprang und einen lichten Fleck fegte zwischen die Schatten. Und ich vernahm's in der Stille des Hofs mit halbem Ohr, ihr beschied: »Nehmt doch ein wenig die Last von euren Knochen. Wärmt euer dünnes Blut und rastet eure Augen. Ich will mich einstweilen ein wenig allein promenieren.« »Meint ihr wirklich?« erwiderte die Aufpasserin, dankbar und sehnlich lediglich den ersten Teil dieses Vorschlags aufnehmend. »Freilich doch. Ich will's Papa nicht stiften, wenn ihr es nicht tut«, versprach ihr Schützling scherzhaft verschwörerisch und legte lachend die Hand ans Herz. »Es stehen ja genug Aufseher parat, und ich schwöre, ich will mich weder von finsteren Gesellen entführen, noch mit fremden Jünglingen auf Schäkereien einlassen.« Die Alte lachte ein wenig lautlos mit, doch Amalia merkte, dass sie die Befürchtungen eher heraufbeschworen hatte, in ihrem Versuch, sie lächerlich wirken zu lassen, und wechselte flink die Taktik. »Oder wollen wir doch uns gemeinsam promenieren? Eigentlich wäre es ja zu schade, den schönen Tag in Müßiggang zu verbringen.« Dies freilich war nun ein Schreckensgesicht, welches der Alten näher und furchtbarer vor Augen stand, denn die Romangefahren, denen sie ihren Schützling aussetzen mochte. »Wenn ich vielleicht doch sitzen bliebe?« begann sie, wie um sich selbst zu überreden. »Amalia, ihr versprecht auch wahrhaft hoch und heilig, liebe Tante, sorgt euch nicht.« Amalia legte ihre Hände um die der Alten, drückte sie herzlich und erwiderte den letzten fragenden Zweifel im Blick ihrer Anstandsdame mit einem Lächeln, welches alle Besorgnis, aber auch allen Widerspruch mundtot machte. Ein wenig seufzte die Alte der fortstrebenden Amalia hinterher, doch dann streckte sie ihre Glieder, so gut es die von einer Dame erwartete Haltung gestattete, und ergab sich unter den Strahlen der Sonne dem Eingeständnis einer großen Genüsslichkeit. Ich meiner selbst hatte auf meiner Bank eine Pose vorgeblicher Verzweiflung eingenommen, die Ellenbogen auf die Knie, das gesenkte Haupt in die Hände gestützt. Um mein Antlitz zu bergen, falls die Alte doch Aufmerksamkeit haben sollte für mehr denn ihre eigene Mühsal, zugleich jedoch Amalia, der Wohltäterin, eine ziemende Entschuldigung zu geben, mich anzusprechen. Amalia befleißigte sich, jeden Anschein der Eile und Zielstrebigkeit tunlichst zu vermeiden, schlenderte zunächst auf einem der diagonalen Pfade quer durch den Hof. Wer ihr dabei begegnete von den wenigen Insassen des Armenhauses, welche ebenfalls ein wenig freiere Luft in ihre Brust lassen wollten oder Besuch empfingen von Verwandten mit hoffnungsvoller wie niederschmetternder Kunde, dem schenkte Amalia nicht mehr denn ein freundliches Nicken. Schließlich aber führte ihr scheinbares Mäandern sie zu mir, und da gaben wir beide vollendet die Szene einer noblen Seele, welche in ihrer Barmherzigkeit nicht anders kann, denn vor einem offensichtlich Elenden innezuhalten und ihn zu fragen, was sein Herz bedrücke. Woraufhin nämlicher Unglücksbold überrascht aus seinen schwarzen Gedanken auffuhr. Es hätte eines äußerst strengen Sittenrichters bedurft, Anstoß daran zu nehmen, dass nach einigem Wechsel von Worten ich schließlich auf meiner Bank ein wenig zur Seite rückte und Amalia, den gebotenen Abstand wahrend, sich neben mir niederließ. Die wenigen Insassen aber, die ab und an vorbeischlurften, waren von anderem okkupiert, denn der Sorge um Etikette, und die harthörige Anstandsdame hatte ihre Augen geschlossen und atmete in tiefer Regelmäßigkeit, welche sehr auf einen Schlummer hindeutete, so dass wir es wagten, zwar nicht den unverbindlichen Ton, doch die Rede von meinem vorgeblichen Elend aufzugeben. »Darf ich dem gnädigen Fräulein eine ernstliche Frage stellen?« versetzte ich mit liebenswürdigem Tratzen. »Ließe er sich von mir hindern?« gab sie zurück, und es lag mehr Herausforderung, wahre Prüfung in diesen Worten, denn Amaliens Lächeln dabei verriet. »Oh, euer Wort wäre jederzeit mir Befehl«, war meine Antwort, und in dieser lag womöglich weniger Ehrlichkeit, denn ich gewünscht. Amaliens Blick musterte mich mit einer Art amüsiertem »Nun, wir werden sehen«. Da lernte zum ersten Mal ich wahrhaft etwas über jene geliebten Augen. Es war nicht leicht, ihnen standzuhalten. Sie forderten ebenso viel, wie sie gaben. So sehr sie in die Tiefe schauen ließen von Amaliens Seele, im Wissen, vor jedem redlichen Urteil bestehen zu können, so sehr schmolz und zerbröckelte vor ihnen jede Verstellung, so sehr trieben sie einem die Schamesröte ins Gesicht bei jeder Unaufrichtigkeit. So viel ich eine Stunde zuvor noch gegeben hätte, um jeden Anblick von Amaliens Antlitz, den ich einzutrinken vermochte, ich musste mein Haupt abwenden. Um es nicht auch noch besiegt zu senken, stieß ich jenen vorbereiteten Scherz hervor, in dem ein wenig der Stachel der Kränkung saß, selbst blutfordernd. »Haltet ihr eure Versprechen stets derart? Ist dies, was eure heiligen Schwüre zählen?« Als ich's sprach, machte die trotzige Verletzung darin mich stark genug, dass ich mich wieder zu Amalia wandte und sah, wie meine Worte zunächst Verwirrung zeitigten in ihr, welche aber, als sie meinen Bezug begriff, sich keineswegs in schuldige Reue verwandelte. Nicht Kränkung, sondern belustigter Vorwurf war ihre erste Riposte. »Ihr habt gelauscht? Wie ungezogen ihr seid!« Doch das ließ wenig Zweifel, dass ihr der Ungehorsam gegen den Anstand gefiel und dass dieses womöglich das erste war, womit ich bei ihr mir ein Fünkchen der Achtung verdiente und nicht alleine des Mitleids. Doch wie vorwitzig auch, so ungerecht die Treue und Ehrlichkeit meiner Versprechen in Zweifel zu ziehen, Da klang doch durch, dass sie eine solche Anschuldigung nicht leichtfertig nahm und ihre Schwüre nie gab ohne Bedacht. Ich schwor der Großtante, ich würde mich nicht mit fremden Jünglingen auf Schäkereien einlassen. Nun, wolltet ihr etwa darauf bestehen, ihr seid mir fremd? Schon war ich geschlagen, und Amalia genoss dies, bevor sie auch den zweiten Stich noch versetzte. Und ihr hofftet doch nicht etwa, dies sei Schäkerei? Ich wäre tödlich getroffen gewesen, hätte ich nicht in ihrer gespielten Empörung dabei wenigstens eine Ahndung zu vernehmen geglaubt der Herausforderung. »Ihr seht's«, setzte sie in mein kapitulierendes Schweigen nach, »mein Wort gilt allemal, doch man tut gut daran, es genau zu nehmen.« Was in mir bis zu dem Augenblick Schwärmerei war nach einer mehr eingebildeten Göttin, das war zum sengenden Begehren nach diesem wahrhaftigen Weib, gepaart mit einer tiefen Seelenfurcht, ihr nicht ebenbürtig zu sein. Nicht zu Schäkerei, Gott behüte, habe ich euch hier einbestellt, sondern zur Begleichung einer Schuld. Da das stumpfe Rapier meiner Vorwitzigkeit so schnell an dem Florett ihres Witzes zerbrochen war, erlaubte Amalia uns ein Einkehren des Ernstes. Ihr fragtet mich damals in der Kapelle, weshalb ich zu einem wie euch nur so gut sein könne. Nun, man unterbrach uns, bevor ich euch Antwort zu geben vermochte, und vielleicht war es gut, dass man dies tat. Sie sah, dass ich aufbegehren wollte, und winkte allem Einwand sanft und unbeugsam Einhalt. Vielleicht war es gut, denn ich wäre, zumal an jenem Ort, zu sehr versucht gewesen, euch voreilig jene Antwort zu geben, mit welcher ich mir selbst gerne schmeichelte, nämlich, dass ich nichts täte, was einer Christin nicht Pflicht sei, und dass ich so handele allen gegenüber, die meine Caritas verdienten. Doch dem ist nicht so. An wie vielen Bettlern und Krüppeln ging ich achtlos vorüber, auf dem Weg in die Kirche, auf dem Wege hierher? Waren die denn nicht geringer denn euer eins? Und dem Auftrage des Herrn zufolge meiner Hilfe, meines Mitleides noch würdiger? Nein. Zu euch und eurem Schicksal zog mich mehr, zog mich anderes. Ich empfinde zu euch eine tiefere Verbindung. Es war, als hätte man dem lauernden, darbenden Raubtier ein Stück blutiges Fleisch unter die Nase gehalten, so fuhr das hoffende Begehren auf in meiner Brust. Und in seinem Gebrüll wollte ich nicht so recht die feineren Töne hören von Amaliens folgenden Sätzen. »Ich empfinde, dass etwas unsere Seelen in Verwandtschaft verknüpft. Ihr erzähltet, dass ihr für eure tote Mutter betetet. Nun, auch meine Mutter ist von dieser Erde geschieden. 7 Jahre ist's nun her, dass sie der Stickfluss hinfortriss.« Sie hielt inne, den Schmerz niederringend, welcher mit diesen Worten in ihr hochwallte. »Ihr habt die Bekanntschaft meines Vaters gemacht, ihr wisst, wie streng er ist. Er ist kein schlechter Mensch, doch...« Amalia ließ den Satz unvollendet in der Frühlingsluft hängen, und beide spürten wir, dass es zwar keine Lüge war, doch auch nicht die Wahrheit, sondern eine etwas zu gefällige Art, eine verworrene, widerstrebende Empfindung der töchterlichen Achtung auszudrücken. »Er ist hart. Er war dieses bereits vor Mutters Tod, doch hat nämlicher den letzten mäßigenden Einfluss von ihm genommen. Mutter konnte ihn zu Milde und Großzügigkeit überreden, selbst wenn es sein mag, dass er dies nicht selbstlos geschehen ließ, sondern um darauf stolz sein zu können. Sie war allemal der einzige Mensch, von dem er sich etwas sagen ließ. Und wenn ihr sie hättet kennen können, so hättet ihr dies verstanden. Sie war das Gegenteil meines Vaters, zierlich und sanft und bildschön, doch von jener inneren Stärke des Schilfrohrs, das die heftigen Stürme ihre Kraft verschwenden lässt, ohne es brechen zu können, um sich danach umso stolzer und gerader wieder aufzurichten. Ich fürchte, ich vermag euch kein besseres Bild von ihr zu geben, denn in dem, was ich von ihr in und an mir als Abglanz trage. Amalia wandte sich ein wenig noch weiter zu mir, ließ sich von mir betrachten, doch es lag keine Eitelkeit, keine Koketterie darin. Es war wahrhaft eine Geste der Demut im Dienste einer Höheren. »Sie muss ein Engel gewesen sein«, murmelte ich. Es wollte mir nicht zur abgeschmackten Galanterie geraten, da es mir zu ehrlich damit war. Amalia, den Stolz jeglicher Worte scheuend, bestätigte es mit einem Nicken und dem wehmütigen Lächeln liebevollen Erinnerns. »Doch verzeiht, ich sprach zu viel. Es geschieht mir so leicht, wenn ich von ihr rede. Bitte erzählt doch von eurer Mutter. Ich bin gewiss, auch sie muss ein wundervoller Mensch gewesen sein. Ich fühle es an der Liebe, die ihr offenbar zu ihr habt.« Beinahe sagte ich, »ich habe sie ja nie gekannt.« Gerade noch besann ich mich meiner Lüge in der Kapelle. Stockend, meiner ratlos stochernden Geschichtenfindung den Anstrich gebend einer zu großen inneren Bewegtheit, erdichtete ich, mich auf die Miniatur aus dem Besitz des Vaters besinnend, eine dünne Skizze einer gütigen, duldsamen Frau. Und war froh, als Amalia eine meiner zu lang sich dehnenden Pausen unterbrach. »Verzeiht, ich wollte euch nicht ausfragen, wo ich doch sehe, dass euch das Gedenken noch zu sehr schmerzt. Zumal ich doch glaube, was ich über eure Frau Mutter zu wissen habe, meinerseits allemal in euren Zügen und eurem Wesen erfahren zu dürfen.« Dass Amalia mich in trauernder Aufgewühltheit und übermäßig bescheiden glauben konnte, war meine Rettung. Die Schamesröte, welche mir fallenstellendem Lügner da auf die Wangen schoss, hätte sonst alles verraten. Umso tiefer glühte dieses Rot, als mich jener Augenblick empfinden ließ, was für ein kläglicher Verführer ich doch war. Ich hatte geglaubt, mir mit Geschick und Verstellung auf irgendwegen eine Grafentochter fangen zu können, und war schon entwaffnet und selber gefangen. Hatte an dieses Wesen mein Herz wahrhaft verloren und reute bereits jede Unehrlichkeit. Reute ihr nun nicht mehr meine Seele ausschütten und alles beichten zu können, ohne Gefahr zu gehen, alles zu zerstören. »Doch seht ihr«, sprach Amalia, »es trug mein Gefühl nicht, dass uns etwas verbindet.« Fast hätte ich mir da gewünscht, ich würde dies nun nicht auch so tief und wahrhaft spüren. Welcher Jäger will sein Empfinden mit dem der vermeintlichen Beute teilen? »Nehme ich mir zu viel heraus, wenn ich rate, auch ihr habt einen strengen Vater«, fuhr sie fort. »Nein, ihr trefft.« Hätte ich weitergesprochen, so hätte ich es ohne Lüge getan, und wer weiß, wo es geendet hätte, wenn einmal die Wahrheit begann, mir zu entweichen. Es kam abermals mir ein Ruf zur Hilfe. »Amalia?« tönte es aus unweiter Ferne. Die Gerufene fuhr auf. »Nun seht, wie wir einander auf die Zeit vergessen ließen. Und ihr wollt ein Uhrmacher werden?« lachte sie, sich flink erhebend und ihre Röcke raffend. »Ich eile wohl besser der Großtante entgegen, bevor ich ihr die Spitzfindigkeiten meines Versprechens auseinanderzusetzen habe.« Auch ich war von der Bank aufgestanden. Doch noch ehe ich beschlossen, ob ich zum Abschied einen scherzhaften Handkuss oder ähnliche Vermessenheit wagen durfte, war Amalia schon enteilt, von mir nur ein überrumpeltes »Adieu« mit auf den Weg nehmend. Schon tönte ein weiteres gefährlich nahes »Amalia« der Anstandsdame herüber. Da drehte die Gerufene sich noch einmal um. »Vergesst nicht auf die Kerzen in der Kapelle. Ich wünsche euch wiederzusehen.«
17. Nun kennt ihr bereits jenes Spiel, welches folgte. Mein Harren, meine Besessenheit, meine Versuche, mich zu zerstreuen, bis Amalia mir in der Kapelle eine neue Zeit, einen neuen Ort der Begegnung stiftete. Ungekannt war dabei lediglich aufs Neue die Hitze meines Rausches. Ich hatte geglaubt, es gebe keine stärkere Flamme denn jene, welche der erste Anblick Amaliens in mir entfachte und welche sich dann allein von Schwärmerei und träumender Vorstellung nährte. Die wahrhaftige Amalia jedoch wirkte keineswegs als Löschsand der glühenden Phantasterei, und dass der klaffende Abgrund zwischen unseren Ständen nicht so unüberbrückbar mehr schien, das ließ meine innere Entflammtheit gleichsam zum Städtebrand werden.
Dies hätte mich womöglich verzehrt, hätte es nicht ein Gegenfeuer gegeben in meiner Brust. Wenn ich an einem Tag heimgekehrt war, ohne am Altar der Anna Selbtritt mehr vorzufinden, denn stumm weg seine Kerzen, so bewahrte mich eines davor, dass der Kreislauf meiner sehnsüchtigen Gedanken zum unentrinnbaren Strudel ward. Die niedere, mühselige Arbeit an meinem großsprecherischen Werk, welche die Kühnheit meines Geistes gering hielt, durch die weder Beeindruck noch verhandelbaren Ansprüche der Wirklichkeit. Einen Lebensatem wollte ich meinem Automaten geben. Nun, da war es hienieden auf Erden nichts mit göttlichem Hauch. Wisst ihr, woher ich Werkbankschöpfer beschaffte, was mir zum Quell des Odems dienen sollte? Vom Fleischer bezog ich's, und geschnitten ward's aus dem Leib einer Sau. Eine Schweinsblase, von Blut und Notdurft reingewaschen, getrocknet, machte mir den Balg, aus welchem jene Luft strömte, die ich zur Sprache formen wollte. Zunächst glaubte ich noch, es sei immerhin damit getan, diese Blase in einen Mechanismus zu nähen und spannen, der sie ähnlich betätigte wie der Fuß eines Organisten das Gebläse des Harmoniums. Doch so hurtig ging es mitnichten zum nächsten Schritt. Denn noch während ich an jener Apparatur sägte und nietete, dämmerte mir, wie simpel mechanisch dabei mein Begriff von artikulierendem Atem doch war. Was half mir ein ebenmäßiges Strömen? Welcher Mensch gab auf solche Weise Sätze von sich? Das geschriebene Wort mochte scheinen, als vermöge es in Gleichmaß und Länge ununterbrochen zu fließen. Aber das Sprechen selbst, von der Schrift doch in Wahrheit nur unvollständig und behelfsmäßig einzufangen und abzubilden, das Sprechen selbst war tief gegründet im Leib der Kreatur. Das ward von der Ebbe so sehr wie der Flut des Atems getragen, verdankte seine Teilung und seinen Takt nicht minder der Not des Luftschöpfens, denn einer Gliederung des Sinns. Das gewann seine Bedeutung nicht allein aus der Folge der Laute, sondern ebenso aus dem Wandel ihrer Stärke. Vermochte ich nicht, diesen nachzuschaffen, so würde mein Automat sich zu einem menschlichen Sprecher kaum anders verhalten, denn eine Drehorgel zu einem Sänger. Ich versuchte vor dieser Erkenntnis so lange als möglich die Augen zu schließen. Die Größe des Vorhabens im Ganzen unterschätzt zu wissen, war eine Sache, beklemmend genug. Doch schon beim ersten der vermeintlich kleinen und schlichten, noch eher hinführenden Teilschritte feststellen zu müssen, dass dessen Wirklichkeit die leichtfertige Vorstellung weit übertraf. Nun, daran war noch einmal ganz anders zu kauen. Das mochte einem den frisch forschen Mut zerfressen. Doch lässt sich freilich nicht beliebige Weile blind stolze Arbeit verrichten, wenn man diese insgeheim schon von Grund auf unzulänglich, wenn nicht gar müßig weiß. Und so sah ich mich genötigt, eine Détente auszuhandeln. Die Schaffung einer bloßen Grundlage in fester Absicht späterer Veränderung und Verfeinerung. Was ich wahrhaft baute, das war kaum mehr denn ein mechanischer Blasebalg, war ein nacktes Rad, dessen Rundlauf mit Gewichten aufziehbar war für gut eine halbe Stunde und sich dann mittels eines Gestänges übertrug in ein Heben und Senken einer Art Holzzwinge, um die darin eingespannte Schweinsblase zu dehnen und pressen, auf das Letztere sich durch eine eingenähte Ventilklappe vollsauge mit Luft und selbige dann hervoratme durch die natürliche Öffnung am anderen Ende. Wo ein Rohr angeschlossen ward, diesen künstlichen Atem weiterzuleiten zu aller eigentlichen Umformung in sinnsprechenden Laut. Weiter tat ich sonst nichts, denn vorzumerken, wo an Rad und Gestänge dereinst Beschleunigung und Bestärkung oder Hemmung des Tempos, des Ampetus der Hebung noch anzubringen, einzuwirken seien. Nun scheltet mich ruhig, dies sei ja nicht mehr denn das Werk eines Blenders. Unerhörtes versprechend, alles Menschenerreichte übertreffen wollend, doch unversehens all jenes in eine unbestimmte, zukünftige Zeit scheuchend, was eben dafür sorgt, dass dergleichen noch niemand meisterte. Nicht anders, als hätte ich angekündigt, die neue Welt zu durchqueren und begnügte mich damit, an ihren Küsten entlang zu segeln, meinend, dabei werde das Weitere sich schon finden. Doch um in jenem Bilde zu bleiben, für mich war das Vordringlichste, wenigstens einmal in See gestochen zu sein. Hätte ich mich gezwungen, zuvor schon alle Fairnisse zu erwägen, mich für alle Terra incognita unbezwingbar zu wappnen und rüsten, ich hätte wohl nie im Heimathafen den Anker gelichtet. Auf sicherem Land zu verharren, fanden sich allerzeit ehrenwerteste Gründe, wohlfeiler denn solche, auf bereits begonnener Reise wieder kehrt zu machen, ohne sich in Schande zu bringen. Ja, der erste Atem, welcher da mit geistlos gleichmäßigem Schnaufen unter dem stumpfen Rumpeln des rotierenden Rads und Gestänges seiner elenden Quelle entfuhr, wollte weder nach jener Würde riechen, welche das hehre Vorhaben heischte, noch nach jener Beseeltheit klingen. Doch mir genügte damals die eine Hoffnung, dass er das erste war, welches von meiner großen Idee sich überhaupt in der Welt befand, und dass er mir den ganzen weiteren, unabsehbaren Weg animiere. Mehr denn eine Woche ging unterdessen ins Land, bis endlich am Altar der Anna Selbtritt wieder eine Kerze brannte, deren Licht schon dem Rand einer Botschaft entgegenzüngelte. Mit freudenhüpfendem Herzen nahm ich meine Instruktion entgegen und wie auf dem Zettel mit seiner leicht bräunlich gesenkten Einfassung geheißen, fand ich am folgenden Sonntagnachmittage nach einem Marsch hinaus aus der Stadt auf dem Linienwall mich ein, nahe einer der Nepomukskapellen. Dort selbst lungerte ich am Rand des erhöhten, ziegelbewehrten Weges herum, in beide Richtungen immer wieder auf Amaliens Ankunft spechtend. Sie hatte vorgeschützt, die Luft innerhalb der Stadtmauern werde ihr zu eng, und es dürste sie nach einem Spaziergang in freierer Umgebung. Hatte sich mitsamt ihrer Anstandsdame zu einer der Zugbrücken kutschieren lassen, von dort aus bis zu besagter Kapelle zu flanieren. In der Tat sah ich Angebetete wie Aufpasserin bald nahen und die Verbündete, welche Amalia uns diesmal mitführte. An samtener Leine zerrte und schnaufte jener Mops, welchem wir überhaupt unsere Bekanntschaft verdankten. Fast wäre das Tier freilich zu unserer Verräterin geworden. Noch ehe die beiden Damen mich recht auszumachen vermochten, hatte ich mich ins Gebüsch gegenüber der Kapelle geschlagen. Doch Amalia, in einem pastellgelben, mit hellblauen Schleifen besetzten Kleid, welches den schon eifrig hellen und kräftigen Frühlingshimmel ausstach mit seinem nobleren, zurückhaltenderen Strahlen, war noch kaum in Hörweite, da blieb ihr Mops Molly stehen, hob das naseweise Häuptlein und witterte. Es hatte der Hund von mir zuvor nicht mehr erhascht, denn den flüchtigsten Duft, als er beim Grafen durch den Saal hetzte. Und doch schwöre ich, ich war es, dessen Anwesenheit Molly da merkte. Und viel fehlte nicht, da wäre sie zugehechelt auf mich. Und wer weiß, ob dies nicht genügt hätte, selbst die schwachsichtige Anstandsdame auf meine Fährte zu bringen. Amalia aber erkannte die Unruhe des Tieres, ahndete deren Ursache. Sogleich riss sie an der Leine und schalt den in winselndes Knurren verfallenden Mops. »Molly, sei brav, lass doch den Fuchs in Frieden.« Der Mops schaute Amalia an, und man hätte zu glauben vermocht, es läge in diesem Blick enttäuschter Vorwurf ob dieser Lüge. Dann aber, gewirkt von welch immer inniger Verbindung, wich diese hündische Entrüstung dem Anschein eines Verstehens, und das Tier ward still und fügsam. Amalia wandte ihre folgenden Worte an Anstandsdame wie Hund und insgeheim wohl auch an mich. »Seht, dort ist schon die Kapelle. Dort wollen wir uns niederlassen, zu Andacht und Rast.« Als ob es nicht nur diese Worte, sondern auch die List dahinter verstand, trottete das Tier brav dem munteren Schritt voran, welchen Amalia wohl schon eine gute Weile anschlug, nicht allein im Übermut des Lenzes, sondern in der Absicht, die Alte möglichst zu erschöpfen. So langten sie also bei der Kapelle an und holten die Fächer hervor. Dunkel und schlicht jener der Anstandsdame, hellbunt und verspielt jener Amaliens, sich etwas Erquickung zu fächeln. Und begaben sich dann hinein, auf einer der engen Betbänke Platz zu nehmen, Molly zu Füßen ihrer Herrin, dem Schutzheiligen wie dem Herrn vor allem zu danken, dass ihr kleiner Tempel Schatten und Entlastung der müden Glieder spendete. Nichts an diesem kleinen, frommen Idyll machte den Anschein, dass es sich so schnell möchte aus seiner Ruhe bringen lassen, so dass ich mich schon zu fragen begann, wie denn nun ein Stelldichein zu bewerkstelligen sei. Da schreckte auf einmal der Hund aus seinem scheinbaren Schlummer, gab ein Kläffen und schoss, ehe seine Herrin nach der Leine zu haschen vermochte, einem eben ankommenden, sich bekreuzigenden Pilger zwischen den Beinen hindurch aus der Kapelle hinaus ins Gebüsch hinter dem Gebäude. Amalia fuhr auf, sprach schnell und heftig auf die Anstandsdame ein und eilte dann »Molly, Molly« ausrufend dem Mops hinterher ebenfalls in das Dickicht. Auch wenn ich nicht gänzlich eingeweiht war in das Buch unserer galanten Komödie, begriff ich sogleich, dass dieses mein Stichwort sei und schleunte mich auch, den Wechsel ins neue Bild zu vollziehen. Und in der Tat, Amalia saß dort bereits und erwartete mich. Auf ihrem Schoß der Hund, der sich genüsslich von ihr streicheln ließ. Die Rufe nach Molly, welche noch bis eben vor meiner Ankunft erschollen waren, hatten offenbar zu nichts anderem gedient, denn mich an diesen Ort zu lotsen. Und zu geeignet war nämlicher, zu sehr glich er wahrhaft dem Ideal eines Theaterbildes, als dass nur glückliche Fügung ihn erkoren haben konnte. Gewiss musste Amalia ihn zuvor ausgekundschaftet haben, musste Molly als eingeweihte Darstellerin in dem Stück just hierhin geeilt sein. Jener Fleck aber, da wir uns nun befanden, war eine Art von der Natur geschaffene Laube, ein kleiner, halblichter, doch zu Kapelle und Weg hin abgeschiedener Hain. An allen Seiten schirmte ihn dichtes Gebüsch, und sein Tableau bildete eine alte Weide mit ihrem Dach hängender Äste. Ein Stück ihres Stamms verlief nahe dem Boden fast waagerecht und formte so gleichsam eine natürliche Bank, auf welcher Amalia ihren Platz genommen. Rascheln des Laubs, Knacken der Zweige mussten länger schon meine Vorboten gewesen sein, und als ich in jene wohlgehütete Lichtung trat, empfing meine Dryade mich schon mit verschwörerisch amüsiertem Lächeln. »Seid willkommen. Welch freudige Überraschung, euch hier anzutreffen. Stellt euch vor, mein Hund war mir entlaufen. Doch zum Glück fand ich ihn wieder.« Was Molly mit einem hellen Kläffen bekräftigte, worauf Amalia ihr aber den Finger an den Lippen still sein hieß, dass nicht doch das Gebell bis an die verstockten Ohren der Anstandsdame drang. Der Hund gehorchte, sogleich. »Setzt euch zu mir«, forderte Amalia mich auf. Mein Gehorsamseifer stand jenem des Hundes in nichts nach. Amalia hatte einen schelmischen, spielenden Ton vorgegeben, doch als ich neben ihr saß, näher denn meiner einer je einer Grafentochter zu kommen hatte an diesem abgeschiedenen Ort, an dem vieles geschehen mochte, ohne dass Anblick oder Ruf ins Freie drang, da sahen wir uns an und wurden beide der ungeheuren Kühnheit dessen gewahr, was wir hier wagten. Einen Moment verschlug es uns Sprache und Scherz. Amalia errang diese als erste wieder. »Mein Vater hat immer gesagt, dass es zur wüstesten Missordnung führen müsse, wenn Pöbel und Adel sich an gemeinsamen Orten promenierten. Und seht und sagt, hatte er nicht recht?« Ihr Lachen war eine Herausforderung, und ich gab zurück, »in der Tat, nicht auszudenken, was in solch einsamem Gebüsch alles einem gemeinen Wilderer zur Beute fallen mag.« Vielleicht hatte ich, so leichthin ich sagte, aus purem Trotz, doch genug Drohung hineingelegt, keine Drohung der Absicht, aber der Möglichkeit, dass Amalia nun kurz besorgt und prüfend auf mich schaute, bis sie vergewissert war, keine fatale Dummheit begangen zu haben. »Lasst mich ehrlich zu euch sein«, hob sie dann an, »das Wissen, wie sehr dies alles meinen Vater erzürnen, seinen Glauben an die Ordnung der Welt und wohl auch an mich erschüttern würde, ist nicht der geringste Grund, euch wiederzusehen und es an diesem Orte zu tun.« »Das ist mir ein feines Kompliment. Ich bin euch also nur Mittel zum Zwecke, eurem Vater Stiche zu versetzen.« Meine gespielte Entrüstung sollte nicht zuletzt verbergen, dass ich selbst ja durchaus spekulierte, ihr Trotz gegen den Vater möge mir den Weg zu Amaliens Herzen öffnen. »So ist es nicht. Nicht, weil ich ja doch meinen Vater ehre und achte und ihm niemals wirklichen Kummer bereiten möchte. Ich tue nur gern insgeheim ihm Dinge zum Fleiß, muss mich ab und an widersetzen, ohne dass er es erfährt. Und nicht, weil ihr mir nicht beliebig seid. Ich sprach euch schon von jener Verbindung, welche ich empfinde. Ohne sie, glaubt mir, hätte ich euch nicht hierher bestellt. Ich wollte euch sehen, auch um meiner, um eurer, um unseretwillen. Sie sprach das Letzte zur Seite, doch es muss Amalia auch ohne Blick in mein Antlitz empfunden haben, in welch Aufruhr es mein Inneres brachte. Konnte es wahr sein, dass mir das Schicksal fast ohne mein Zutun schon eine Eroberung gemacht hatte, welche ich von fast aussichtsloser Unwahrscheinlichkeit glaubte? Grad wollte ich eine Erwiderung stammeln, ohne zu wissen, welche, da ließ uns ein Krachen und Rascheln aus dem Gebüsch auffahren. Es muß lediglich ein Tier, ein Vogel im Unterholz gewesen sein, doch es gemahnte uns an die Welt außerhalb unseres Hains und dass man dort wohl beginnen möge, Amalia zu missen. Sie lächelte, zwinkerte ihrem Schoßhund zu, hieß ihm verschwörerisch »Psst« und rief dann laut, auf dass man Amalien noch auf der Suche glaube. »Molly! Molly, wo steckst du denn?« Der Mops fand einen hechelnden, schweifwedelnden Gefallen an diesem Witz, und seine Herrin streichelte ihn eifrig für diese Verständigkeit. Dann ward Amalia wieder ernst. »Ich glaub, das Schicksal hatte seine Gründe, als es uns gegen jede Ordnung der Stände begegnen ließ. Seht, ich meine oft, ich müsste im Palais noch ersticken.« Da sie innehielt, empfand ich die Notwendigkeit, etwas zu sagen, auch wenn ich ahndete, wie leer es klang. »Ist dem so?« Mir schien das Palais durchaus geräumig und prächtig. Amalia lachte auf. Und erstmals bekam ich einen fernen Geschmack, was es wohl heißen würde, wahrhaft von ihr mit Zorn und Verachtung getroffen zu werden. Nie wollte ich Anlass dazu geben. »Raum und Pracht? Raum und Pracht, ei freilich, die habe ich dort. Doch was nützen sie mir, wenn ich darin doch nur die Luft eines Gefängnisses atme? Es geht ja gar nicht so sehr gegen Vater, wenn ich mir heimlich die Freiheit des Ungehorsams nehme, damit ich nicht eines Tages schreien muss vor lauter Übertruss der Regeln. Geht nicht so sehr gegen seine Strenge, sondern gegen seinen Stand und was dieser für meiner selbst bedeutet. Ich bin die jüngst heiratsfähige Tochter eines ehrgeizigen Grafen. Vermögt ihr zu verstehen, was dies für mich heißt?« Beinahe hätte ich die Frage genutzt, Amalia Komplimente zu machen, denn ich wusste freilich, was sie mir war in ihrer Jugend, ihrer Schönheit und ihrem Adel. Doch zu dringlich sprach aus ihren Augen das Verlangen nach wahrem Verständnis eines tiefen Leids. Also schüttelte ich lediglich ehrlich das Haupt. »Es heißt, dass ich in den Augen der Welt weniger Mensch bin, denn Schachfigur. Mein Dasein hat einen Zweck, eine gute Partie zu machen. Gut, versteht sich, für meinen Vater und seine Stellung bei Hof. Worin man mich unterrichtet, wie man mich kleidet, wann und wo ich mich zeige, mit wem und welche Konversation ich führe, alles ist ein berechneter Zug, alles ist Absicht und Zeichen. Manchmal glaube ich, wenn sie es könnten, es würden mir der Zeremonienmeister, die Gesellschaftsdame noch die kleinste Bewegung, jedes einzelne Wort vorschreiben und lenken, dass nur ja der erhoffte Eindruck auf die richtigen Leute entstehe.« Sie hatte sich so echauffiert, dass der Hund sich mit einem Winseln zusammenkauerte und die Ohren anlegte. Das ließ Amalia wieder Contenance fassen, doch was war sie schön in ihrer lebendigen Rage. Fort fuhr sie in milderem Ton mit einer resignierten Entschlossenheit. »Ich bin es so leid, dass gleich, was ich tue, gleich, was ich spreche, nichts für sich selbst gelten darf, dass es immer und immer ein Zeichen für anderes sein muss, eine Botschaft, mich anzubieten oder vorzuenthalten, zu repräsentieren, meine oder meines Vaters Stellung zu höhen, uns Höheren unterzuordnen, Gleiche herabzuwürdigen und eben stets meinen Wert festzusetzen, mich begehrbar zu machen für jene, die mich, und damit Vater in höhere Kreise aufsteigen ließen. Amalia seufzte. Ich spürte, dass es ihr peinsam ward, mich so lange allein zum Zuhören zu verdammen. Doch nun musste auch noch das Letzte heraus, und ich nickte ihr nur schweigend zu. »Ich bin Ihnen so leid, diesen adligen Viehhandel. Es sehnt mich so sehr nach wenigstens einem Menschen, der daran keinerlei Anteil hat, mit dem ich anderes verbindet denn Blutlinien, zu dem und mit dem ich wahrhaft sprechen kann, statt berechnende Konversation zu führen, einer, bei dem ich statt Interesse Verständnis finde.« Es ließen diese Worte etwas Großes aufwallen in mir, etwas, das in meiner Leibesmitte vulkanisch zu entspringen schien und sogleich mich bis in Lenden wie Hirn überflutet hatte. Und das doch zwiegespalten war. Ja, Amalia hatte meiner gierigen Hoffnung alle Schleusen geöffnet, hatte Freibrief gegeben zu kühnsten Gesichten einer bevorstehenden Eroberung über alle Gott und Menschen gegebenen Schranken hinweg. Doch ein anderer, nüchternerer und wachsamer Teil meines Geistes hatte genauer gelauscht und antizipierte wohl bereits, in welch vernichtenden Abgrund mich die nächsten ihrer Worte stoßen würden, ahndete, dass Amalia Verbindung zu mir suchte, nicht um die Kluft unserer Stände zu überwinden, sondern gerade, weil sie sich sicher glaubte, durch deren Unüberwindbarkeit. Amalia legte ihre rechte Hand auf meine linke, nicht zärtlich, sondern in keuschestem Anvertrauen. »Ich sehne mich nach einem Menschen, der mir nah ist, ohne je seine Absichten dabei befürchten zu müssen. Einer, der meiner höfischen Welt fern genug ist, dass ich allein und in Unschuld unser Geist befreit begegnen kann. Ich weiß, es ist gegen alle Ordnung der Dinge, und noch ahnte ich kaum, wie es denn auf Dauer zu bewerkstelligen wäre. Doch ich sehne mich nach einem Menschen wie euch, um Austausch zu halten, mein Gemüt zu erleichtern, Beichte ohne Buße abzulegen. Und so frage ich euch, wollt ihr mir dieser sein, dieser eine reine Freund?« Alle begehrende Hitze in mir fand sich stürzen, vernichtet, und mein Lächeln erfror zur Maske. Und ich hätte wüten mögen und schreien, doch schon war meine enttäuschte Gier berechnend geworden und krallte sich an ihre nächste närrische Hoffnung auf spätere Erfüllung. Und aus der ganzen Kälte meines hinterhältigen Herzens heraus antwortete ich: »Ja«,